Thema unseres Gottesdienstes heute ist die Allwissenheit Gottes. Wir haben dazu schon den Psalm 139 gehört und wir fahren nun fort in Hebräer Kapitel 4, Vers 12 bis 16. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Nun bitten wir dich, Herr, dass du uns auch dieses Wort auftust, dass dein Wort ein Schwert ist, was in unsere Herzen dringt und die Wahrheit offenbart. Amen. Amen. Jeder Mensch strebt natürlicherweise nach Wissen. Wissen ist die Kenntnis von Tatsachen und auch das Verständnis von Zusammenhängen. Also das Wissen hat auch was mit der Realität zu tun und mit Wahrheit. Wissen ist nicht nur Information, sondern das bedeutet zwangsläufig auch Macht. Das heißt, mit Wissen hat man die Möglichkeit, Dinge zu beeinflussen und zu kontrollieren. Man hat weitere Möglichkeiten zum Nachfragen und zum Offenlegen weiterer Informationen. Schon die Schlange im Paradies bot den Menschen höhere Erkenntnis an, also eine Erweiterung ihres Wissens, um letztlich so weise und mächtig zu werden wie Gott. Gottes Allwissenheit ist sein vollkommenes und vollständiges Wissen über das gesamte All. Es geht auch einher mit seiner Allmacht. Wissen ist ja nicht nur Information, sondern auch das, was man damit konkret anfangen kann. Also was tut jetzt Gott mit seinem Allwissen? Mit der Schöpfung, mit dem Universum. Im Psalm 139 gibt uns David eine Beschreibung von Gottes Allwissenheit. Gott kennt mich persönlich. Er kennt mich nicht nur, er erforscht mich auch. Erforschen ist etwas genau beobachten, wahrnehmen, es beschreiben, ordnen, erklären. Gott ist ein Herzensforscher. Seine Allwissenheit ist also auch ein ständiger, dynamischer Prozess. Gott kennt und versteht mich. Daher, wie niemand sonst und besser als ich mich selber verstehe, er kennt auch meine inneren Abgründe, meine dunklen Flecken, die ich verberge vor mir selber und vor anderen. Er kennt selbst das, was ich von mir selber nicht weiß. Gott weiß auch, was ich gerade tue. Er weiß, was ich gerade denke. Er versteht sogar meine seltsamen Gedankengänge. Nebenbei bemerkt, vom Satan heißt es nirgends, dass er unsere Gedanken lesen kann. Aber er hört sicherlich, was wir sprechen. Deshalb aufgepasst, der Feind hört auch mit. Gott macht nie eine Pause. Er schaut immer auf mich. Er ist mit meinen Wegen vertraut. Und das ist nicht nur, was ich früher getan habe oder was ich gerade tue, sondern auch das, was ich überlege und plane. Meine Pläne, meine Ziele für die Zukunft. Er kennt sich vollkommen aus mit allen meinen öffentlichen und heimlichen Angelegenheiten. Und es geht sogar noch weiter. Er kennt auch meine Worte im Voraus, die ich noch gar nicht ausgesprochen habe. Also so kann man das mit der Schlachter übersetzen. Meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft ist ein aufgeschlagenes Buch vor ihm. Also für unser Denken ist das nicht mehr vorstellbar. Da kommen wir an unsere Grenzen. Wir sind nie allein. Gott ist immer da in jeder Situation, in Freud und Leid. Macht uns das Angst oder empfinden wir das vielleicht als Sicherheit und Geborgenheit? Ja, David bekennt in Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wir sind von allen Seiten in Gottes Hand. Und dann geht's weiter, Vers 15, mit der Allwissenheit Gottes, und zwar in der Schöpfung. David schildert hier, wie der Mensch von Gott in seiner Weisheit erschaffen wird. Wenn ein Kind im Leib seiner Mutter heranwächst, dann ist das nicht verborgen vor Gott. Also da läuft nichts automatisch ab nach irgendwelchen physikalischen und biologischen Gesetzen. Sondern das ist ein Wunder Gottes. Da wird ein Mensch planvoll, absichtsvoll erschaffen. Mein Gebein, also gemeint bildlich für mein Wesen, meine Persönlichkeit, wird von Gott kunstvoll geformt. Gott formt aus Bestandteilen der Erde, also der Materie, und einer unsterblichen Seele eine neue, einmalige, individuelle Person. Da sehen wir den Schöpfer bei der Arbeit. Jeder Mensch ist ein wunderbares Geschöpf Gottes. Und daher, nämlich aus der Bibel, kommt auch das Konzept der Menschenwürde. Nämlich, dass jeder Mensch eine unverlierbare Würde hat, die unbedingt zu achten und zu schützen ist. Und jetzt nimm den Schöpfer weg. Was bleibt dann noch übrig von der Würde des Menschen? Gottes Augen sehen den ungeformten Keim, hebräisch den Golem, den Embryo. Und er sieht schon sein ganzes Leben vor sich, das er noch gar nicht gelebt hat. Alle Tage seines Lebens sind vor Gott schon wie in ein Buch geschrieben. Ja, wir würden heute vielleicht sagen, so wie in einem Film des Lebens aufgezeichnet. Das klingt unfassbar, das können wir auch nicht fassen. Vielleicht fragen wir uns, ja, wenn Gott doch schon alle Tage meines Lebens kennt, ist dann nicht mein Leben schon unabänderlich vorherbestimmt? So festgelegt, dass ich da gar nichts mehr dran ändern kann? Welche Verantwortung habe ich denn überhaupt noch? Ja, und wenn Gott doch weiß, wie es einem Menschen in der Zukunft ergehen wird, welche Nöte, welche Leiden, welche Schmerzen er erleiden wird, und ob er gerettet wird oder verloren geht, ja, wäre es da nicht im letzten Fall besser, wenn der nie geboren wäre? Das sind Überlegungen, mit denen wir zu keinem Ergebnis kommen werden. Unser schöner Konjunktiv, was wäre, wenn, das, der ist auf Gott und seine Gedanken nicht anwendbar. Wir würden nur in irgendwelchen komischen Spekulationen landen. Und David sagt dazu nur, dass er Gottes Gedanken niemals erfassen und begreifen kann. Sie sind zu gewaltig. Wir können sie nicht zählen. Das heißt, irgendwie philosophisch erfassen und durchdringen und sie in menschlich-logische Systeme einordnen. Das geht nicht. Wir stoßen zwangsläufig an die Grenzen unseres Denkens. Dieser ewige, allwissende und allmächtige Gott, der passt in keiner Form in unseren diesseitigen, dreidimensionalen und zeitlichen Kopf hinein. Das schaffen wir nicht. Denn wenn das so wäre, wäre Gott doch nicht mehr Gott. Dann wäre er ein Götze von Menschen erdacht. Und deshalb alle verstandesmäßige Grübelei, alle Diskussionen und Warum-Fragen, die enden irgendwann im Unglauben und der Verzweiflung, weil wir damit nicht weiterkommen. Der bessere Weg ist, dass wir wie David über diesen Gott staunen, uns ehrfürchtig vor ihm und seiner Allwissenheit verneigen. Es geht nicht darum, dass wir Gott begreifen, wie er funktioniert. Er funktioniert überhaupt nicht und schon gar nicht nach unseren Vorstellungen. Er ist absolut souverän. Es geht nur darum, dass wir bei ihm sind. Ja, wie geht das? Denn eigentlich können wir nicht zu ihm kommen. Sondern dieser gewaltige, unnahbare Gott ist in seinem Sohn Jesus Christus in Gestalt eines Menschen nahegekommen. Wir können ihn in Jesus anschauen. Und weil Jesus Gott ist, hat er auch alle Eigenschaften Gottes. Jesus ist auch allwissend. In vielen Berichten in den Evangelien kannte Jesus die Gedanken seiner Zuhörer. Niemand musste ihm irgendwas erzählen. Er wusste, was im Menschen war. Er wusste um die Leben von Menschen, bevor er sie überhaupt getroffen hatte. Der Frau am Brunnen in Sichar sagte er ihr alles über ihr Liebesleben. Er sagte auch seinen Jüngern, dass ihr Freund Lazarus tot ist, obwohl er über 40 Kilometer vom Heim des Lazarus entfernt war. Zu dem geheilten Gelähmten sagte er, deine Sünden sind dir vergeben. Und er hat ihm überhaupt keine Sünden bekannt. Jesus kannte den Nathanael, bevor er ihn traf. Weil er sein Herz kannte, er sagt, ein Israelit ohne Falsch. Er beauftragte die Jünger, das Abendmahl vorzubereiten und er beschrieb ihnen ganz genau die Person, die sie treffen würden. Jetzt gibt es einen Einwand, den sollte man vielleicht wissen. Der Jesus sagt ja in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, Vers 36, dass er selbst den Zeitpunkt seiner Wiederkunft nicht kennt, sondern Gott allein. Beweist das jetzt nicht, dass Jesus doch nicht allwissend war? Dieses Argument wird gerne von Moslems verwendet, um zu beweisen, dass Jesus nicht Gott ist. Sollte man kennen. Nun, wir sollten das jetzt nicht als eine menschliche Begrenzung betrachten, denn die obigen Beispiele, die ich angeführt habe, zeigen klar das Gegenteil. Jesus war allwissend, sondern das war vielmehr eine freiwillige Selbstbeschränkung Jesu, also ein kontrollierter Mangel an Wissen, was zusammenhängt mit seiner Erniedrigung als Mensch. Ich denke mal, das war wahrscheinlich, dass keiner von uns jemals auf die Idee kommt, nach irgendwelchen Zeitpunkten seiner Wiederkunft zu fragen. Aber dass es überhaupt möglich war, dass er sich hier selbst beschränkt hat in diesem Punkt, das zeigt schon Gottes Souveränität, seine Allmacht, seine Größe. Und diese Erniedrigung Jesu war ja nur temporär. Jetzt sitzt er zur Rechten Gottes in Herrlichkeit. Und in Offenbarung 1, Vers 1 heißt es dann, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Ja, Jesus hat jetzt gewiss kein Wissensdefizit mehr in Bezug auf Gottes Zukunftspläne. Das soll jetzt mal genügen an Beispielen für die Allwissenheit Jesu. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, den ich schon erwähnt habe. Was tut jetzt Gott mit seiner Allwissenheit in der Welt? Und jetzt kommen wir zu Hebräer 4, unserem Predigttext. Ich möchte diesem Text die These voranstellen, Gott gebraucht seine Allwissenheit, um erlösend in die Welt einzugreifen und den Menschen auf den richtigen Weg zu seinem Ziel hinzubringen. Der Ausgangspunkt davon ist, dass wir, wenn wir es aus unserer menschlichen Perspektive betrachten, müssen wir feststellen, dass hier auf der Erde ja nichts optimal verläuft. So als hätte jetzt jemand ein perfektes Drehbuch geschrieben, was so abläuft wie in einem Film. Nein, wir haben Leid, wir haben Sünde, wir haben das Chaos und Tod, die das Leben ständig begleiten. Und wer von uns kann schon von sich behaupten, dass sein Weg immer gerade verlaufen ist und dass er immer auf dem richtigen Weg ist? Dass er immer im Willen Gottes und im Gehorsam ihm gegenüber lebt und gelebt hat. Es ist ja, wenn wir zurückschauen, vielmehr so, dass auch unser eigener Lebensweg nicht in einer geraden Linie verläuft. Da gibt es Versagen, da gibt es Irrtümer, da gibt es Abweichungen, Irrwege, Umwege. Und keiner von uns würde doch das Ziel, die Ewigkeit bei Gott erreichen, wenn Gott nicht ständig korrigierend und helfend eingreifen würde in unser Leben. Und dafür muss Gott sich dem Menschen ja irgendwie mitteilen. Gott benutzt für seine Mitteilung einen Mittler, nämlich Jesus, seinen Sohn, der Mensch wurde. Durch ihn hat Gott zu uns geredet, Hebräer 1, Vers 1. Und das Mittel der Kommunikation Gottes mit uns, das ist nicht das Gefühl. Es sind nicht besondere Erlebnisse, spirituelle Erleuchtung, sondern es ist der Sohn, Jesus Christus und sein Wort. Und von diesem Wort heißt es jetzt in Vers 12 und 13, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Weil Gott alles über mich und über mein Leben und über mein Herz kennt, siehe Psalm 139, deshalb ist er auch in der Lage, mir die volle Wahrheit über mich selber mitzuteilen. Und das auch so in einer Art und Weise, dass ich es verstehe. Gott teilt mir in seinem Wort sein Wissen über mich mit. Und diese beiden Verse zeigen jetzt das Wesen von Gottes Wort auf. Das ist nicht nur eine Information, sondern das Wort Gottes ist ein Schwert. Es ist eine lebendige Kraft, ein Schwert, das eindringt. Es dringt durch, es schneidet mich im Innersten. Es verletzt, es ist schmerzhaft. Hast du das schon erlebt, dass Gottes Reden dich so getroffen hat? Dass es deine innersten Gedanken, dein Wesen, deine Gesinnung offengelegt hat? Hat es dich schon so getroffen, dass es dich im Innersten zermalmt hat? Da war es von Gott. Dann hat er aus seiner Allwissenheit heraus zu dir gesprochen. Gottes Wort ist eine Waffe, ein Schwert. Es wirkt so, dass Seele und Geist scheidet. Was ist damit gemeint? Nochmal das Menschenbild der Bibel. Danach besteht der Mensch aus Geist, Seele und Leib, so wird es beschrieben. Der Leib, das ist die Materie, das biologische Leben. Und die Seele ist das nicht-materielle Leben des Menschen. Ja? Also sein Denken, Fühlen und Wollen. Mit dem Geist des Menschen wird das beschrieben, was den Menschen als Ebenbild Gottes ausmacht. Nämlich seine Persönlichkeit, seine Fähigkeit zur Gemeinschaft mit Gott, mit ihm in Verbindung zu treten. Der Begriff Seele wird oft synonym verwendet in der Bibel für das Leben an sich und auch für die Tiere. Aber Tiere werden nie als Geister bezeichnet, nur die Menschen. Und diese Geisteigenschaft, das ist das, was den Menschen von dem Tier unterscheidet. Nun heißt das Wort Gottes scheidet nun sowohl Seele als auch Geist. Es heißt nicht, dass hier irgendwie Seele von Geist getrennt wird. Ja, bitte genau lesen. Um das jetzt zu verstehen, um das zu deuten, müssen wir jetzt zwei Dinge verstehen. Erstens, der Mensch ist ein gefallenes Geschöpf. Das wissen wir. Das heißt, er ist durch die Sünde aus seinem ursprünglichen Zustand der Unschuld vor Gott gefallen. Er wurde dadurch unter die Sünde versklavt Und seine Gottesebenbildlichkeit, also die Geisteigenschaft, die blieb damit zumindest teilweise erhalten. Kann man sich vielleicht drüber streiten, aber das ist immer noch vorhanden. Es ist aber keineswegs so, dass es im Menschen noch irgendeinen kleinen verborgenen Bereich gibt, also so eine Art göttlicher Funke, ja, wie die Mystiker das glauben, der nicht vom Sündenfall betroffen wäre, sondern der Mensch ist ganz gefallen nach Leib, Seele und Geist. Ja, nicht nur nach Leib und Seele. Ja, das ist schlecht und der Geist ist gut. Das glauben die Gnostiker und dann glauben sie, können sich da wieder höher entwickeln. Sondern der Mensch ist in seiner Gesamtheit zu 100% ein gefallenes Geschöpf. Und das Zweite, bei seiner Wiedergeburt wird der Mensch durch Gott neu geboren. Er wird durch Gottes Heiligen Geist zu einer neuen Schöpfung. Das heißt, der Geist Gottes, der wohnt jetzt in ihm und wirkt in ihm. Und das ist bei allen der Fall, die durch Buße und Glauben zu Jesus umgekehrt sind. Und es ist jetzt nicht so, dass der Heilige Geist im Wiedergeborenen den Geist des Menschen irgendwie ersetzt. Nein, das sind zwei verschiedene Geister. Ja, die reden miteinander, klar, aber es sind zwei Personen. Zwei Persönlichkeiten. Wenn es nicht so wäre, dann wäre der Mensch auch wieder ein Gott. Und deshalb müssen wir den Heiligen Geist Gottes immer vom Geist des Menschen unterscheiden. Ich denke, es wird uns auch klar, wenn wir uns selber mal ehrlich anschauen. Auch wir, die wir mit Jesus leben, können noch sündigen. Also wir haben noch diese Doppelnatur. Also die Natur des Fleisches, die Adamsnatur des gefallenen Menschen und die Natur Gottes, der neuen Natur, durch die Innewohnung des Heiligen Geistes. Und wir leben in der Regel nach beiden Naturen. Das meist gleichzeitig. Also in unserem Wesen, da vermischt sich göttliches und menschliches Denken, Fühlen und Tun. Das ist uns oft selber gar nicht so bewusst. Ja, manchmal fragen wir uns, ja, dieser Gedanke, dieser Impuls, den ich da jetzt habe, diese Neigung, irgendwas zu tun oder nicht zu tun, ist das jetzt von Gott? Oder stammt es aus meiner eigenen sündigen Natur? Und da brauchen wir Hilfe, da brauchen wir Klärung von außen. Nämlich von Gott selber. Kann nur er. Und das ist jetzt die Aufgabe von Gottes Wort. Das trennt und unterscheidet in mir, was aus meiner eigenen sündigen Natur stammt und dem, was vom Heiligen Geist, also von Gott stammt. Das Wort Gottes deckt die Sünde und die Werke des Fleisches schonungslos auf. Es zeigt unerbittlich, was in mir Gottes Maßstab entspricht und was nicht. Ja, es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ja, das ist diese Trennung, Seele und Geist. Der Liederdichter Karl Bernhard Garve hat das so ausgedrückt. Dein Wort, Herr, ist ein Flammenschwert, ein Keil, der Felsen splittert, ein Feuer, das im Herzen zehrt und Mark und Bein erschüttert. O, lass dein Wort noch fort und fort der Sünde Macht zerscheitern und alle Herzen läutern. Hören, predigen, bezeugen wir das Wort Gottes noch so, dass es ein schneidendes Schwert ist. Ja, dass es anstößt, dass es widerspricht, dass es verletzt, dass es wehtut und überführt. Dass es uns buchstäblich durch Mark und Bein geht, uns im Innersten trifft, erschüttert und auffühlt. Das Wort Gottes kann uns auch heilend erschüttern. Ich habe mich jahrelang wegen meiner Verfehlung selber angeklagt und kam dann nicht raus. Und das war eine heilsame Erschütterung, als der Herr mir dann ins Herz sprach, dass meine Sünden vergeben sind. Heute meint man muss die Leute in den Gemeinden unterhalten und zum Lachen bringen, damit sie gerne in die Kirche kommen. Und dann teilt man ihnen humanistische und psychologische Streicheleinheiten aus, um ihr altes Ego zu stärken und zu hätscheln. Weh uns, wenn wir solches tun. Eigentlich sollten wir die Menschen zum Weinen bringen und nicht zum Lachen. Das Wort Gottes sagt uns ungeschminkt, wie Gott uns sieht. Vers 13, und kein Geschöpf ist verborgen vor ihm, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Vor ihm ist alles offenbar. Gottes Allwissenheit. Die Augen Jesu wie eine Feuerflamme, vor denen nichts verborgen ist. Und Gott sagt hier klar, jedes Geschöpf muss ihm Rechenschaft geben. Und damit ist auch klar, dass mit Gottes Allwissenheit eben keineswegs alles in der Schöpfung vorherbestimmt ist. So wie im Drehbuch eines Kinofilms. Denn dann hätte ja kein Geschöpf irgendeine Verantwortung vor dem Schöpfer. Und er könnte keine Rechenschaft von ihnen fordern. Dann wären wir ja nur Akteure in einem Schauspiel, was Gott zu seiner eigenen Belustigung aufführt. Ein Schauspieler hat keine Verantwortung. Der führt nur seine Rolle aus, gemäß dem Drehbuch. Nein, die Weltgeschichte ist kein Schauspiel oder ein Theaterstück, was Gott einfach nur passiv ablaufen lässt, wie so ein Film. Und bei jeder Szene weiß er schon, was als nächstes passiert. Ja? So wie wir, wenn wir einen Film schon oft gesehen haben, wissen wir, was gleich als nächstes kommt. Sondern die Bibel zeigt uns klar, dass Gott immer planvoll auf ein Ziel hin handelt. Und dafür greift er permanent in die Weltgeschichte ein. Sonst wären wir doch alle verloren. Ja, der Mensch lebt und handelt eigenständig in eigener Verantwortung. Er handelt ohne Gott und von Gott weg. Aber Gott greift erlösend ein in die Geschichte, in dein und mein Leben, und er rettet die Menschen. Und er lenkt sogar den Lauf der Geschichte in Richtung seines Ziels. Und das tut er durch den Sohn, Jesus Christus. Vers 14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Gott hat Jesus gesandt, den Messias, den Erlöser, den großen hohen Priester. Er ist der Mittler zwischen Mensch und Gott. Er hat die Himmel durchschritten. Nach der Bibel gibt es drei Himmel, so wie der jüdische Tempel drei Teile hat. Da ist die Herrlichkeitswelt Gottes, die niemand sehen kann, die niemand gesehen hat. Und dann gibt es das Jenseits, also jenseitige Welt, die unsichtbare Welt der Engel und der Dämonen. Und dann gibt es das Sichtbare, ja, der Lufthimmel, das Diesseits, also unser Kosmos. Jesus hat die Herrlichkeitswelt des Vaters verlassen. Er wurde der Schöpfer dieses Kosmos im Auftrag des Vaters und er kam als Mensch auf diese Erde ins Sichtbare. Er starb am Kreuz. Er war wirklich tot. Er ging ins Totenreich. Und er stand wieder auf. Er ging zurück in die Herrlichkeitswelt des Vaters. Und so, wie der hohe Priester im jüdischen Tempel am Versöhnungstag mit dem Blut des Opfers ins Allerheiligste ging und mit diesem Blut dort die Versöhnung mit Gott zu erwirken, so ging der Sohn Gottes mit seinem eigenen Blut von der Erde in das Allerheiligste im Himmel hinein zu Gott und erwirkte dort mit seinem eigenen Blut die ewige Versöhnung mit Gott. Für alle Sünden, die jemals begangen wurden und die noch begangen werden. So hat Gott eingegriffen, erlösend eingegriffen in die Weltgeschichte, indem er seinen Sohn die Himmel durchschreiten ließ. Und so greift er ständig ein, und handelt weiterhin erlösend, um die gefallene Schöpfung zu seinem Ziel hinzulenken. Ja, das ist das Geheimnis von Gottes Allwissenheit. Gott kennt den Ausgang und das Ziel. Und er tut alles dafür, damit die Schöpfung zu diesem Ziel kommt. Und noch ein weiterer Aspekt, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Gott lässt seinen Sohn Jesus Christus auf der Erde all das erleben, was wir Menschen hier auch erleben. Gott erweitert gewissermaßen seine Allwissenheit durch die Erfahrung des gefallenen Menschen. Alle Schwachheiten, alle Leiden, Schmerzen, Versuchungen, was uns Not bereitet. Der Sohn hat sie alle am eigenen Leib und der eigenen Seele erlebt. Aber ohne die Sünde. Und deshalb kann kein Mensch irgendwann mal zu Gott sagen, lieber Gott, du weißt doch gar nicht, wie es mir da unten auf der Erde geht. Dir geht es ja nur gut in deinem Himmel da oben. Geh erst mal eine Weile in meinen Schuhen, dann wirst du das vielleicht auch anders sehen. Nein, Gott weiß, wie es dir geht, wie es dir gerade geht. Wie heißt deine Not gerade? Jesus war schon da. Der Sohn Gottes hat sie schon durchlitten. Und darum versteht er dich. Er hat tiefstes Mitleid und Mitgefühl mit dir in deiner Situation. Aber nur Mitgefühl wäre zu wenig, es würde nicht wirklich helfen. Gott zeigt uns den Ausweg aus unserem Elend in Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Hat dich das Wort Gottes getroffen und überführt? Oder vielleicht hast du auch in den notvollen Umständen Gottes Reden vernommen? Dann erwartet Gott eine Antwort von dir. Die Antwort ist, dass wir ehrlich vor Gott treten, vor seinen Gnadenthron. Der Weg dahin steht immer offen durch das Kreuz. Und dann sagen wir ja zu Gottes Urteil über mich und meine Sünde, mein Ich, mein ganzes inneres Verderben, das er mir gezeigt hat. Nicht, dass Gott es nicht schon längst wüsste, weiß es längst. Er wartet nur darauf, dass ich ihm Recht gebe. Und dann kommt Gottes Antwort. Das ist nicht Verurteilung, sondern Gnade und Barmherzigkeit. Ich gebe Gott damit die Erlaubnis, in mein Leben einzugreifen. Vergebend, heilend, reinigend, erlösend. Ich erlaube ihm, mich wieder zurückzubringen auf den richtigen Weg zu seinem Ziel. Jeder, der diesen Weg zum Gnadenthron beschreitet, zu dem liebenden Gott, der schon längst alles über mich weiß, wird von ihm Gnade und rechtzeitige Hilfe empfangen. Und zwar durch den Verdienst, den Jesus am Kreuz erworben hat. Die Gnade der Vergebung der Sünden erfahren wir sofort. Die ist sofort wirksam, das einzige geistliche Schnellverfahren. Wie seine weitere Hilfe aussieht in der Not und wann sie kommt, das dürfen wir ruhig Gottes Weisheit und seiner Allwissenheit überlassen. Aber sie kommt immer rechtzeitig, nie zu spät. Der Weg zum Thron der Gnade steht immer offen. Deshalb ergeht auch heute die Einladung, komm zum Thron der Gnade mit deinen Lasten, mit deinen Abgründen, die Gott schon lange kennt. Und lass sie füllen mit der unendlichen Gnade Jesu Christi. Amen.